Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Grüße aus Merzig, ich bringe euch allen mit. Ich finde, die Reihen sind gar nicht so licht. Ich danke allen heute Morgen, die ein Zeugnis gegeben haben, weil das mir zeigt, dass Gott uns oder dass Gott euch uns was sagen möchte. Also ich glaube nicht, dass es Zufälle gibt und das, was heute Morgen so angeklungen ist, nämlich Gott zu erfahren, auf Gott zu hören, seine Stimme und dann auch zu handeln. Ich glaube, das ist was, was Gott wirklich in unser Herz legen möchte. Und auch meine Predigt heute drum. Denn Gott wird nicht irgendwann mal sagen, Frank, das hast du aber toll in meiner Bibel gelesen. Gott wird auch nicht zu uns sagen, boah, mein liebes Kind, das hast du toll verstanden, was du da in meinem Wort gelesen hast. Er wird auch nicht sagen, boah, Frank, du hast tolle Bibelverse zitiert zu jeder Situation, die dir so begegnet ist. Es gibt irgendwann mal nur ein Urteil, das Gott zu uns sprechen wird, und das ist gut gemacht, mein treuer Diener. Und ich denke, das ist einfach wichtig, dass wir das verstehen. Kennt ihr den zentralen Bibelvers aus eurem eigenen Gemeindeprofil? Super. Ah, super. Das ist gut. Das zeigt mir, dass ihr noch nicht allzu oft darüber was gehört habt. Ich möchte euch verraten, ich kenne ihn. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinem Verstand und all deiner Kraft. Das ist der Leitspruch von eurem Gemeindeprofil. Und ich war richtig glücklich, als ich das letzte Mal bei euch war, als ich das gesehen habe, weil über dieses Thema habe ich gepredigt. Und vielleicht erinnert ihr euch noch, ich hatte uns die provokante Frage gestellt, ob mittlerweile vielleicht diese 2000 Jahre Kirchengeschichte nicht vieles von dem zugedeckt hat, was von Gottes ursprünglicher Kraft, die eigentlich für uns als seine Kinder vorgesehen war, nicht ziemlich viel davon verdeckt mittlerweile. Und ich habe uns gefragt, ob, wenn wir vielleicht die Schichten von unserer so sehr eingefahrenen Nachfolge, und das haben wir, also ich denke nur unsere Gottesdienstabläufe, ja, die sind bei uns und bei euch wahrscheinlich auch, das ist Standard F. Und wenn ich denke, wie das Gemeinden manchmal in Krisen stürzt, wenn man nur an der Uhrzeit mal schraubt oder einen anderen Ablauf vielleicht mal macht, wie das manche Geschwister schon in geistliche Not bringt, da denke ich oft, Mensch, was sind das für Schwerpunkte? Oder wie verkopft wir doch manchmal sind. Wir doch denken unglaublich viel, wir wissen unglaublich viel Bescheid, aber wir setzen vieles nicht um. Wie angepasst auch unsere Nachfolge doch geworden ist. Und wenn wir das so alles so nach und nach abtragen würden, ob wir vielleicht dann wieder zu dieser ursprünglichen Kraft zurückfinden könnten, die dem Christentum seinen Siegeszug in der Welt beschert hat. Zurück zu der ursprünglichen Kraft, die das Christentum für die Menschen so ansprechend gemacht hat. Zurück zu der unbändigen Kraft, die durch Gott in uns schlummert und die uns doch verheißen ist und eigentlich nur darauf wartet, in dieser Welt zu wirken. Was würde wohl geschehen, wenn wir alle, die von uns erhobenen Regeln und Vorschriften der Nachfolge mal beiseite legen würden, wenn wir alle unsere kirchlichen Traditionen vergessen würden, die wir doch alle mitschleppen und die wir manchmal so für unverzichtbar halten. Wenn wir das alles mal zur Seite legen und nach abtragen würden, was bliebe dann wohl übrig? Es bliebe dieses wichtigste und kraftvollste Gebot übrig, das Jesus uns gab und das in eurem Gemeindeprofil steht. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzer Herzen, von ganzer Seele, mit all deinem Verstand und all deiner Kraft. Was es bedeutet, Gott von ganzem Herzen zu lieben, darüber habe ich in meiner letzten Predigt gesprochen. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch ein bisschen dran. Es fängt damit an, dass wir alles, was wir meinen, gelernt zu haben, wieder ablegen und anfangen, unser Herz von den Dingen berühren und füllen zu lassen, die Gottes Herz berühren. Und wir haben uns die Frage gestellt, ob das bei uns wirklich der Fall ist. Wird unser Herz noch von Dingen berührt, die Gottes Herz berühren? Wenn unser Herz von diesen Dingen berührt wird, die sein Herz berühren, dann zeigt sich das am klarsten, wenn unser Handeln nicht von Berechnung, Pflicht und Tradition geprägt ist, sondern von Barmherzigkeit und Liebe. Von einer Liebe und Barmherzigkeit, die es nicht bei Worten und Lippenbekenntnissen belässt, die nicht nur von außen beurteilt, sondern die handelt. Zu einer Liebe und Barmherzigkeit, die sich nicht verschließt vor Unrecht, vor Not und vor Leid. Wenn wir merken, dass das bei uns nicht mehr der Fall ist, dann, liebe Geschwister, sind wir zutiefst veränderungswürdig. Und dann sollten wir dafür beten, dass Gott uns ein neues Herz schenkt. Denn aus unserer Kraft heraus werden wir diese Veränderung nicht schaffen. Und es lohnt sich, sich danach wieder auszustrecken. Nur die Nachfolge mit ganzem Herzen, mit Gottes Herzen in uns, führt uns zu der ursprünglichen Barmherzigkeit zurück. Alles andere, was wir machen, ist meiner Meinung nach Gutmenschentum oder allenfalls Religiosität. Und beides kostet unglaublich Kraft. Doch Nachfolge mit unserem ganzen Herzen will uns die Kraft der ursprünglichen Barmherzigkeit schenken. Und ich denke, wir als seine Kinder hier auf Erden werden wieder anfangen, Dinge zu bewegen. Heute möchte ich mich mit euch darüber nachdenken, was es heißt, Gott mit seiner ganzen Seele zu lieben. Was will uns Jesus lehren? Welches Geschenk und welche Kraft will er uns offenbaren, wenn er sagt, du sollst Gott, deinen Herrn, mit ganzer Seele lieben? Gott mit ganzer Seele zu lieben, führt uns zu einem tollen Ort. Es führt uns zurück zu unserem ursprünglichen Staunen über Gottes Schöpfung und die veränderbare Kraft seines Wortes. Ich sage ganz ehrlich, es ist ziemlich lange her, dass ich mir Gedanken gemacht habe über den Begriff Seele. Wenn ich ehrlich bin, habe ich mir eigentlich noch nie so richtig Gedanken darüber gemacht, über den Begriff Seele. Denn so als Kind, das in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen ist, war das schon für mich immer ein belegter Begriff. Und etwas flapsig gesagt, war die Seele für mich eigentlich nie mehr als so der unsterbliche Teil in mir, der je nachdem, wie ich gelebt habe oder wie ich mich entschieden habe, ob Jesus mein Retter ist oder nicht, mich zum ewigen Leben führt und rettet oder eben nicht. Von daher fiel es mir unglaublich schwer, so nachzuvollziehen, wie das aussehen soll, Gott mit meiner ganzen Seele zu lieben. Mit meinem Herzen, da kann ich mir was vorstellen. Mit meinem Verstand, da auch. Und mit meiner ganzen Kraft sowieso. Aber mit meiner ganzen Seele? Also dieser Ansatz war für mich irgendwie unglaublich schwer greifbar. Bis ich feststellte, dass der Begriff Seele ganz schön viele Zusammenhänge hat. Und ich möchte dieses Thema mal nur ganz kurz umreißen, denn man könnte mit dem Thema Seele locker ein paar Bibelabende füllen. Aber es ist wichtig, um den Zusammenhang zu verstehen, was in unserem Zusammenhang der Begriff Seele bedeutet. Ich habe dann mein Bibellexikon zur Hand genommen und ich bin regelrecht erschrocken. Also ich hatte ja gehofft, da so einen knackigen Dreizeiler zu finden, der mir erklärt, was der Begriff Seele bedeutet. Aber ich las die erste Seite, schön eng beschrieben in zwei Spalten. Ich las die nächste Seite. Ich habe dann umgeblättert, da gab es eine dritte Seite und es gab eine vierte Seite. Ich habe dann auch mal geguckt, es war der Begriff, der mit den meisten Seiten in meinem Bibellexikon beschrieben war. Wenn ihr eins daheim habt, schaut euch das mal an. Und es hat mir gezeigt, oh, der Begriff ist nicht einfach. Und was es noch nicht einfacher gemacht hat, in meinem Bibellexikon war auch immer wieder der Bezug zu dem Begriff Geist. Also Seele und Geist die gehören auch immer so ein bisschen zusammen und die konkurrieren auch manchmal miteinander. Und das hat das Ganze auch noch nicht einfacher gemacht. Und ich habe mich da schwer durchgeackert und man kann jetzt wirklich ganz, ganz, ganz grob, also wirklich ganz, ganz grob, kann man sagen, Seele und Geist, die sind sich ähnlich in ihrer Art, wie sie in dem Leben von uns Gläubigen gebraucht wird. Aber sie sind verschieden auf ihrer Handlungsebene. Der Geist ist mehr so, ich sage mal, die senkrechte Ebene, und zwar die Ebene zwischen Mensch und Gott. Es bezieht sich, der Begriff Geist bezieht sich immer mehr so auf den Gang von uns Menschen mit Gott und das immer nur auf einer nicht körperlichen Ebene. Die Seele hingegen ist mehr so die horizontale Betrachtung. Die horizontale Betrachtung des Menschen mit Gott und wie er mit ihm handelt und wie er mit ihm wandelt und läuft. Es bezieht sich auf den Gang des Menschen in dieser Welt und danach. Und oft wird auch die Seele bezeichnet, dass es das Organ der Empfindungen ist. Wenn wir also Gott mit unserer ganzen Seele und damit mit unserem ganzen Leben lieben sollen, so ist dies eine Aufforderung, welche die horizontale Ebene unserer Welt betrifft. Sie ist eine Aufforderung, Gott in der Welt zu erleben. Und das möchte ich mit euch zusammen heute Morgen wieder tun. Ihn erleben und zu empfinden in unserer Welt. Albert Einstein hat mal gesagt, es gibt zwei Arten, das Leben zu leben. Entweder so, als wäre nichts ein Wunder, oder so, als wäre alles ein Wunder. Ich, also Albert Einstein, glaube an Letzteres. Klammer auf, ich auch. Es gibt zwei Arten, das Leben zu leben. Entweder so, als wäre nichts ein Wunder, oder so, als wäre alles ein Wunder. Ich glaube an Letzteres. Wie betrachtet unsere Seele Gottes Werk? Obwohl wir es doch wissen, frage ich mich oft, wie sehr sind wir uns eigentlich bewusst, dass wir inmitten seiner Schöpfung leben? Ihr habt immer wunderschöne Bilder zu euren Liedern von der Schöpfung Gottes. Sind wir bewusst, dass wir in seiner Schöpfung leben, dass alles, was um uns herum existiert, seinen Fingerabdruck hat? Und dass wir damit automatisch in der Gegenwart und seiner Majestät leben? Wie viel davon sehen, begreifen und hören wir von ihm? Ich versuche mal die Frage zu illustrieren. Die Nationalgalerie der modernen Künste in New York beherbergt wohl die berühmteste Sammlung der italienischen Renaissance. Und darunter befindet sich ein Gemälde von Leonardo da Vinci. Und zwar das Bildnis der Ginevra Bianchi. Würdest du uns mal das Bild zeigen? Es ist leider ein bisschen unscharf, weil die Pixelauflösung auf Google Bilder gab es nichts Größeres. Ich weiß nicht, ob ihr ab und zu mal durch eine Kunstausstellung geht. Also ich werde manchmal mit der Katrin da reingezerrt. Und also ich habe es nicht oft getan. Ich gehe nicht oft in Kunstausstellungen. Aber ich finde es immer interessant, da die Menschen zu beobachten. Und ich weiß, wenn ich in einer Kunstausstellung wäre und dort dieses Bild hängen würde, dann könnte ich mir die Art meiner Betrachtung gut vorstellen. Ich würde diesem Bild wahrscheinlich nicht mehr als einen flüchtigen Blick zuwerfen. Und das spricht Bände über mein Kunstverständnis. Ein Kunstliebhaber und ein Kenner von Leonardo da Vinci, der würde wahrscheinlich vor dem Bild stehen bleiben mit einem offenen Mund und wäre total begeistert von diesem Bild. So als ob er vor der Himmelspforte stehen würde und einen ersten Blick ins Paradies erblickt. Diejenigen unter uns, die vielleicht lange genug davor stehen bleiben würden, um über das Gemälde nachzudenken, die würden vielleicht die vielen künstlerischen Details erkennen. Wie gesagt, die sind hier ein bisschen verschwommen bei diesem unscharfen Bild. Man würde die detaillierte Parkanlage im Hintergrund erkennen. Der Einfall des Lichts, der Verlauf der Farbkonturen. Und vielleicht würde der eine oder andere Kunstbanause unter uns sich sogar die Zeit nehmen, um die Bildunterschrift zu lesen und damit zu erfahren, dass Ginevra eine Adlige war, die im 15. Jahrhundert in Florenz lebte. Und die wirklich Kunstambitionierten unter uns, die würden vielleicht sogar noch etwas tiefer recherchieren und würden entdecken, dass Da Vinci dieses Gemälde anlässlich ihrer bevorstehenden Hochzeit anfertigte. Und das, meine lieben Geschwister, spricht Bände. Das mag wohl die bedeutendste Enthüllung in Anbetracht der Tatsache sein, dass diese gute Frau auf diesem Bild nicht mal ansatzweise lächelt. Wie viel mehr spricht dieses Bild auf einmal Bände zu uns, nachdem wir das erfahren haben? Wie viel mehr kommt es uns auf einmal näher und lädt uns ein, darüber nachzudenken, über die damalige Zeit, wie da verheiratet wurde, wie wohl die Hochzeit zustande kam, wie glücklich diese Frau gewesen sein muss vor ihrer bevorstehenden Hochzeit. Auf einmal fängt man an, über die Frau und ihr Leben nachzusinnen. Und auf einmal lässt uns dieses Bild staunend davor verweilen. Eine Frau auf ihrem Hochzeitsbild ohne einen Anflug von einem Lächeln. Jeder der verschiedenen Besucher, die ich gerade aufgezählt habe, haben das Bild wahrgenommen. Manche, wie ich, nur mit einem flüchtigen Blick, ohne auch nur im Ansatz irgendwas davon zu verstehen oder zu begreifen, was sie gerade angeschaut haben. Andere vielleicht mit Ehrfurcht. Und wieder andere haben mit der ganzen Bandbreite begriffen und verstanden, was sie hier vor sich haben. Und diesen letzten Betrachtern hat sich auf einmal ein ganz neuer Horizont eröffnet. Und sie sehen das Bild auf eine ganz andere, neue Art und Weise. Dankeschön. Leonardo da Vinci hatte schon fast einen prophetischen Blick, als er sagte, der Durchschnittsmensch sieht, ohne zu sehen, er hört, ohne zu hören, er berührt, ohne sich dessen bewusst zu sein, atmet, ohne den Geruch oder den Duft wahrzunehmen und spricht, ohne zu denken. Ich frage mich, ob es Gott nicht manchmal auch so geht. Wir stehen inmitten seiner wunderbaren Schöpfung und nehmen seine Gegenwart und sein Kunstwerk gar nicht mehr wahr. Das Erste, was die Bibel uns über Gott offenbart, ist, dass er ein Künstler ist. Und die allererste dokumentierte Reaktion Gottes ist seine Reaktion auf sein eigenes Kunstwerk, seine Schöpfung. Wie ein Künstler schreitet er nach jedem Schöpfungstag einen Schritt zurück und schaut sich an, was er da gemacht hat und sagt, es ist gut. Ist das nicht unglaublich? Wie ein zufriedener Künstler schaut er an, was er geschaffen hat und sagt sich, das habe ich gut gemacht. Stehen wir heute auch noch so staunend vor seinem Kunstwerk? Erkennen wir in dem, was uns umgibt, seine Handschrift und seine Größe? Wenn wir einen Sonnenaufgang betrachten oder wenn wir auf einem Berg stehen und in die Weite schauen, wenn wir diese faszinierenden verschiedenen Muster von Schneeflocken betrachten, die sich auf unserer Hand ablegen, oder die majestätisch vorbeiziehenden Wolkenberge. Also auch wenn ich mich weniger christlichen Tugenden rühmen kann, staunend vor Gottes Schöpfung zu stehen, das gelingt mir wenigstens immer wieder. Unsere Mietwohnung hat eine tolle Lage. Wir sehen über das ganze Saartal und wenn sich im Sommer ein Gewitter zusammenbraut, gibt es für mich nichts Schöneres, als auf die Terrasse zu gehen. Die ist schön überdacht auf einer Seite und mir dieses Spektakel anzuschauen, wie sich die Wolken anfangen zu türmen, wie dahinter das Wetterleuchten anfängt und das Krummeln der Blitze. Und ich erahne in diesem Gewitter die Größe und die Macht meines Gottes. Wenn es so richtig kracht und donnert, denke ich, boah, Frank, das ist ein kleiner Teil. Das ist ein kleiner Teil von der Stimme Gottes. Das ist irre. Man wird klein, man wird andächtig und man wird sich wieder bewusst, dass Gott da ist. Ich könnte bei einem Gewitter immer vor Ehrfurcht erstarren. Der Nikola Tesla, das ist ein erstaunlicher und kauziger Erfinder, wie es ja viele so schlaue Menschen sind. Der Mann hat über 150 Patente angemeldet und er erfand unseren Wechselstrom. Also damit ist er derjenige, der verantwortlich ist, dass wir bequemen Zugang zum Strom in unseren Häusern haben. Von ihm ist bekannt, dass er bei jedem Gewitter mit seinem Stuhl vor dem Fenster saß und jedes Mal, wenn er blitzte, aufstand und applaudierte. Ein kleines Genie spendet einem großen Genie stehenden Beifall. Ist es nicht ein schönes Bild der Wertschätzung von Gott und seiner Schöpfung? Übrigens wusstet ihr, dass es zu jedem x-beliebigen Zeitpunkt auf der ganzen Welt bis zu 2000 Gewitter gibt? Und dass ungefähr 100 Blitze pro Sekunde irgendwo auf der Welt, auf die Erde fahren? Das sind ungefähr 8,64 Millionen Blitze pro Tag. Also wenn alle Menschen wie der Nikola Tesla wären, das wäre eine Laola-Welle. Das wäre ein Standing Ovation für unseren Schöpfer. Wann haben wir eigentlich unserem Schöpfer zuletzt applaudiert oder sind staunend und zutiefst gerührt vor seiner Schöpfung verharrt? Wir waren dieses Jahr in den Sommerferien an der Côte d'Azur für eine Woche und wir hatten eine tolle Ferienwohnung mit Blick über die Küste. Und ich hätte die ganze Woche auf der Terrasse sitzen bleiben können. Das war für mich so faszinierend, was Gott da geschaffen hat. Diese zerklüftete und wilde Küste der Côte d'Azur. Also Katrin musste mich immer wegzerren und die Kinder, um irgendwelche Unternehmen zu machen. Ich hätte sitzen bleiben können. In Offenbarung 8, Vers 1 wird erwähnt, dass nach dem Aufbrechen des siebten Siegels im Himmel 30 Minuten lang Stille herrschen wird. Diese Bibelstelle stellt für viele Theologen ein Rätsel dar. Und ich habe mal was Interessantes drüber gelesen und ich kann dem nur folgen. Da hat einer gesagt, er glaubt, dass das die ursprüngliche Reaktion Gottes auf seine übernatürliche Pracht sein wird. Unsere erste Reaktion auf unsere erste Begegnung von Angesicht zu Angesicht, die uns Kindern Gottes für 30 Minuten lang den Atem verschlagen wird, um dann gemeinsam Luft zu holen und unseren Gott zu preisen und zu loben und zu ehren. Wenn wir auf dieser Erde vom Staunen über seine Schöpfung erfüllt sind, bekommen wir eine kleine Vorahnung davon, was uns im Himmel erwartet. Und gleichzeitig macht es uns bewusst, dass alles, was wir so unbedacht um uns herum wahrnehmen oder als Naturphänomene bezeichnen, in Wirklichkeit übernatürliche und göttliche Phänomene sind. Wir halten zum Beispiel unseren Sonnenaufgang für so selbstverständlich. Doch wenn man sich damit beschäftigt, gibt es kaum was, was faszinierender ist als dieser himmlische Wechsel, der Tag für Tag stattfindet. Wenn man bedenkt, dass unsere Erde sich, wenn er sich der Sonne zuwendet, mit 1670 Kilometer pro Stunde rotiert und gleichzeitig mit unvorstellbaren 100.000 Kilometer pro Stunde um diese Sonne herumkreist. Also ich meine, vielleicht habt ihr für heute an diesem räudigen Tag, in diesem ekligen Wetter keine großen Pläne mehr. Aber wir alle werden bis heute Abend knapp 1 Million Kilometer hinter uns gebracht haben. Ich finde das Wahnsinn. Das verschlägt mir die Sprache von der Größe Gottes und seinem Werk. Ohren zu hören und Augen zu sehen, beides sind Geschenke des Herrn, steht in Sprüche 20, Vers 12. Und mit ihnen sollen wir seine faszinierende Schöpfung und damit auch seine ständige Gegenwart, die uns umgibt, wahrnehmen. Und ich möchte uns einladen, das wieder neu zu lernen. Uns von seiner Schöpfung faszinieren zu lassen, die uns umgibt. Anstatt alles, wo wir drauf schreiten, wo wir drauf gehen, was wir mit unserem Auto durchfahren und was wir erleben, als selbstverständlich hinzunehmen. Und was Gott geschaffen hat, ist faszinierend. Im Großen wie im Kleinen. Zum Beispiel versteht man bis heute nicht, wie unser Ohr als Hörsystem und Informationsprozessor und Analysegerät und Mustererkenner so funktioniert. Oder warum Zellpaare bei einem Fötus wissen, dass sie ein Herz bilden sollen, andere wieder eine Hand, andere wieder einen Fuß. Die Wissenschaft kann das zwar super beschreiben, aber sie kann es nicht wirklich erklären. Allein unser Körper ist ein Wunder Gottes. Sind wir uns dessen bewusst? Zum Beispiel die Netzhaut unserer Augen. Um sehen zu können, damit ich euch wahrnehmen könnt und ihr mich wahrnehmen könnt, für diese Netzhaut fast 10 Milliarden Berechnungen pro Sekunde durch. Und das, bevor noch ein Bild durch den optischen Sehnerv zu unserer Sehrinde im Gehirn wandert. Achtung, ich habe dazu mal Folgendes gelesen. Um diese 10 Millisekunden zu simulieren, die eine einzige dieser Nervenzelle unserer Netzhaut zur vollständigen Verarbeitung benötigt, bräuchte man die Rechnung von 500 gleichzeitigen nichtlinearen Differentialgleichungen und das 100 Mal. Fluxkompensator. Ein Cray Supercomputer, der hat eine Rechenleistung von Flops. Und Flops sind 10 hoch 15, also eine 10 mit 15 Nullen, gleich Gleitkomma-Rechnungen pro Sekunde. Christian, kannst du uns noch wenigstens folgen? Also so ein Supercomputer bräuchte für diese Millisekunden einige Minuten. Und wenn man bedenkt, dass es mehr als 10 Milliarden solcher Zellen in unserer Netzhaut gibt, würde man mit so einem Cray-Supercomputer mindestens 100 Jahre brauchen, um das zu simulieren, was einmal in unserem Auge pro Sekunde passiert. Cray, Flops, Gleitkomma-Rechnungen. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was das alles bedeutet. Und ich kann es kaum begreifen. Aber das genau zeigt mir doch, wie wunderbar und fantastisch Gottes Schöpfung bis ins Kleinste ist. Wenn wir die Fähigkeit verlieren, über Gottes Schöpfung zu staunen, verlieren wir letztendlich unsere Seele. Unser bewusstes Leben und das bewusste Wahrnehmen von Gottes Gegenwart in seiner Schöpfung und in allem, was uns umgibt. Diese Gottbewusstheit ist die ursprüngliche Bewusstseinsform. Und je mehr und je länger wir in diesem Bewusstsein unterwegs sind, desto mehr nehmen wir seine Gegenwart auf einmal wahr, bis wir ihn auf einmal in allem und durch alles sehen. Diese Art der Beziehung und der Sichtweise ändert nicht unbedingt unsere Umstände, aber ich glaube, sie verändert die Art und Weise, wie wir uns selbst sehen, wie wir andere sehen und ihnen begegnen und wie wir Gott sehen. Warum? Weil wir anfangen, mit unserer Seele zu sehen. Die Fähigkeit, über Gott zu staunen, hat noch eine andere Dimension. Wann habt ihr eigentlich zum letzten Mal so richtig über sein Wort gestaunt? Wir stehen mit dem, was wir in der Bibel lesen, inmitten von seinem wunderbaren Reden und nehmen seine Gegenwart und das, was er uns sagen möchte, doch oft nicht mehr wahr. Sein uns überliefertes Wort ist so einzigartig. Die Bibel wurde über einen Zeitraum von 1500 Jahren geschrieben, von mehr als 40 Menschen. Gott inspirierte Könige, er inspirierte Dichter, Propheten, Gelehrte und Hirten. All diese Schreiber hatten sehr unterschiedliche Persönlichkeiten und all diese Schreiber schrieben die Bibel in den unterschiedlichsten Situationen. Manche von ihnen taten das in einer ganz exklusiven Umgebung eines Palastes. Andere notierten das auf einer Insel im Exil. Manche von ihnen schrieben das aus dem Schmerz einer persönlichen Tragödie heraus, während es andere wiederum in der Ekstase eines Offenbarungsmomentes taten. Die Bibel wurde in drei verschiedenen Sprachen auf drei verschiedenen Kontinenten verfasst. Sie ist in jeder Hinsicht einzigartig. Und obwohl sie hunderte von komplexen Sachverhalten und kontroversen Themen behandelt und berührt, hat sie von Anfang bis Ende eine übernatürliche Einheitlichkeit. Und sie betrifft ohne Unterschied jeden Menschen auf diesem Planeten. Die Bibel ist der Ort, an dem Gott uns sein Herz ausschüttet. Über dieses Buch möchte Gott mit uns kommunizieren. Wenn wir also das Reden Gottes suchen, dann sollten wir beginnen, die Bibel aufschlagen und darin zu lesen. Leider lesen wir sie oft wie ein nettes Sonntagsschulheftchen. Ich weiß, dass das, was ich jetzt gleich sagen werde, für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen komisch klingt, aber manchmal wünschte ich, ich könnte alles, was ich aus der Bibel kenne, vergessen und bei Null anfangen. Warum? Weil die Bibel ihre eigentliche Schockwirkung verliert, wenn man weiß, wie die ganzen Geschichten ausgehen. Es ist doch so, oder? Wenn wir lesen, wie die Israeliten um Jericho herumziehen mit ihren Posaunen, da wissen wir ganz normal, von ganz alleine, dass in der 7. Umrundung die Mauern von Jericho fallen werden. Bevor David auch nur einen Stein aufhebt, um Goliath damit zu besiegen, wissen wir, wie das ausgeht. Bevor Petrus aus dem Boot steigt und zu Jesus geht, wissen wir, dass er ein paar Schritte über dem Wasser wandeln wird. Und bevor Jesus gekreuzigt wird, wissen wir alle, dass er 3 Tage später wieder vom Tod auferstehen wird. Ich denke, wir alle haben diese Geschichten schon so häufig gelesen, dass wir mittlerweile blind sind für ihre Schönheit und ihre Dramatik. Wir lesen die Bibel mit viel zu routinierten Augen. Und was uns darin eigentlich erschüttern sollte, lässt uns völlig kalt. Was uns den Atem verschlagen sollte, lässt uns vor Langeweile gähnen. Psychologen haben dafür eine Erklärung. Sie nennen das einen Rückschaufehler. Ein Rückschaufehler tritt dann ein, wenn man die Vorkommnisse als viel vorhersehbarer betrachtet, als sie es wirklich sind. Und das Ergebnis davon ist, wir verpassen in Gottes Wort das Drama und die Kraft, die darin liegt. Aber wie gewinnt die Bibel für uns wieder Kraft und Dramatik? Wie lässt sie uns wieder staunen? Wie wird sie wieder ein unvorhersehbares Experiment? Das geschieht nur, wenn wir sie nicht nur lesen, sondern das, was wir da lesen, von allen Seiten betrachten. Und wenn wir anfangen mit dem, was wir da entdeckt haben, dieses auch in unserem Leben umzusetzen. Es gibt einen Grundsatz, der da lautet, in einem statischen Zustand kommen dynamische Eigenschaften nicht zum Vorschein. Also anders gesagt, wenn ich sehen und erleben möchte, wie ein Ball in ein Tor geschossen wird, dann reicht es nicht, wenn ich mir den Ball nur von allen Seiten betrachte. Es reicht nicht, Abhandlungen darüber zu lesen, wie ein Fußballspieler Anlauf nimmt und in welchem Winkel er dieses Ei ins Tor pfeffert. Ich muss den Mut fassen und dem Ball selbst einen ordentlichen Tritt verpassen, auch auf die Gefahr hin, dass vielleicht eine Fensterscheibe zu Bruch geht. Ihr alle kennt sicher ein Kaleidoskop. Wenn ich in ein Kaleidoskop hineinschaue und es nicht drehe, werde ich nie diese wunderbaren und schönen Lichtreflexe sehen können, die es für mich bereithält. Aber oft geraten wir genau in diese Falle und versuchen, die Wahrheit und die Kraft Gottes in seinem Wort im Ruhezustand zu verstehen. Wir wollen keine Mühe aufwenden. Verheißungen in der Bibel sollen sich erfüllen, ohne dass ich mich bewege. Aber so funktioniert das nicht. In Jakobus 1, Vers 22 bis 25 lesen wir: Allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur zu hören. Ihr müsst auch danach handeln. Alles andere ist Selbstbetrug. Wer Gottes Botschaft nur hört, sie aber nicht in die Tat umsetzt, dem geht es wie einem Mann, der in den Spiegel schaut. Er betrachtet sich, geht wieder weg und hat auch schon vergessen, wie er aussieht. Ganz anders dagegen bei dem, der nicht nur hört, sondern immer wieder danach handelt. Er beschäftigt sich gründlich mit Gottes Gesetz, das vollkommen ist und frei macht. Er kann glücklich sein, denn Gott wird alles segnen, was er tut. Robert hat schon oft darüber gepredigt und er ist mir in dieser Hinsicht ein geistliches Vorbild. Bei Robert merke ich immer, dass er das Wort Gottes, obwohl er es ja, glaube ich, in- und auswendig kennt, immer wieder neu von allen Seiten betrachtet. Er will verstehen und begreifen, was es für ihn und seine Situation und seine Nachfolge bedeutet. Und das nach so vielen Jahren als Pastor. Robert betrachtet das Wort Gottes wie durch ein Kaleidoskop, bis Gott zu ihm dadurch redet. Was wäre, habe ich mir überlegt, was wäre, Frank, wenn jedes Mal, wenn du über einen Vers in der Bibel stolperst, der dir aufträgt, etwas zu tun, sorgfältig und betend überlegen würdest, wie du das in deinem Leben umsetzen kannst. Was wäre, wenn wir alle beständig und kreativ und mutig auf jeden Vers reagieren würden? Was wäre, wenn wir jeden Vers in ein heiliges Experiment verwandeln würden? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber vielleicht erkennt ihr euch in meinem Handlungsmuster wieder. Ich neige oft dazu, Bibelstellen, die ich meine, schon gut umgesetzt zu haben, mit großer Selbstzufriedenheit und ganz langsam und genüsslich zu lesen. Da verweile ich gern mal ein bisschen länger, sonne mich darin, schau nach links und rechts zu der Bruder und der Schwester, wo ich denke, da können sie noch was dran arbeiten. Stoße ich je aber auf eine Bibelstelle, die mir Probleme bereitet, weil ich sie vielleicht immer noch nicht verstehe, oder ich merke, dass Gott mich zu etwas auffordert, zu dem ich eigentlich noch gar nicht bereit bin, oder dessen Umsetzung unangenehm ist, da neige ich gern dazu, schnell weiterzublättern. Und leider sind die Möglichkeiten des schnellen Überblätterns heute so vielfältig. Schnell die nächste Seite des Andachtsbuchs aufgeschlagen. Vielleicht erfahre ich ja dort irgendwas Angenehmeres, was mich weniger herausfordert. Ich möchte euch einladen, auf diesen Seiten zu verbleiben. Ich habe aufgehört damit, mich von meinem Andachtsbuch tyrannisieren zu lassen. Für mich ist es nicht wichtig, dass der Tag in meinem Andachtsbuch mit meinem wirklichen Tag im Leben übereinstimmt. Ich habe angefangen, mein Andachtsbuch zu lesen, und dort, wo ich stehen bleibe, verweile ich. Weil ich versuche, das, was ich da lese und was mir da begegnet, umzusetzen. Und ich muss sagen, ich bin immer noch im Januar. Immer noch im Januar, und ich glaube, es ist Mitte Januar, und es ist ein Haufen Arbeit. Das Gute ist für mich als Schwabe, ich glaube, ich brauche in den nächsten 5 Jahren nur ein Andachtsbuch. Ja? An dem Ding bleibe ich. Und so geht es mir auch oft mit Predigten. Wenn ich eine Predigt gehört habe, die mich herausfordert, dann kommt zum Glück in der Woche noch genügend Veranstaltungen, wo ich noch genügend Andachten höre, wo ich hoffe, dass Gott hoffentlich angenehmer zu mir spricht. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal geäußert habe, aber ich habe manchmal den Eindruck, dass wir an geistlicher Bulimie leiden. Wir schaufeln täglich Gottes Wort in uns hinein, ohne es zu verdauen, ohne es wirklich umzusetzen. Haben wir doch wieder den Mut, an Bibelstellen zu verharren, anstatt uns nur Bibelwissen anzueignen. Ich bin wirklich der festen Meinung, wer verstehen will, wer Gottes Handeln wieder erleben will, muss Gottes Wort verdauen und ihm gehorchen. Aber gehorchen nicht im Sinne von einem Befehlsempfänger, nein. Gehorsam meint die erwartungsvolle Umsetzung des Gelesenen. Wenn wir das tun, wenn wir das tun, wird uns das unsere Augen und das, was Gott uns sagen möchte, weit mehr öffnen als jeder Bibelkommentar oder jede Konkordanz es je könnte. Ich denke, Gottes Wort ist deshalb für mich so routiniert, weil ich es in vielen Bereichen noch nicht umgesetzt habe. Ich durfte aber auch schon erfahren, dass, wenn es echt drauf ankommt, ich mich von Gott gebrauchen lasse und so ein Experiment eingehe, dass sich Gott mir in einer Art und Weise offenbart, die ich nie für möglich gehalten hätte. Ich muss es mir immer wieder selbst sagen, die Bibel, Frank, ist kein Selbstzweck. Ziel ist es nicht, sie nur gut zu kennen, sondern sie auch umzusetzen. Nur Anhäufung von Wissen ist kein Zeugnis von geistlicher Reife. Früher waren meine Besuche an den Bibelabenden immer relativ dünn gesät. Das lag aber auch daran, dass ich beruflich viel unterwegs war. Und da hatte der Robert mal dieses Thema: Wie betrachte ich einen Bibeltext? Und vor allem, wie setze ich das Gelesene um? Und ich kann, und ich habe schon erwähnt, über das Vorbild von diesem Mann nur staunen. Robert betrachtet Bibelworte wie durch ein Kaleidoskop, aber nicht zu seiner Belustigung oder zur Unterhaltung oder zur Anhäufung von mehr Wissen, sondern um Gottes Reden zu hören, um ihn zu verstehen und das Gehörte und Verstandene danach auch umzusetzen. Ich muss mir nur meinen Predigttext anschauen. Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all unserem Verstand und all unserer Kraft zu lieben, bedeutete für mich als Schwabe bisher nur schaffe, 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 schaffe. Herz, Seele, Verstand und Kraft waren für mich einfach vier verschiedene Synonyme für das Gleiche. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Schaffen für das Reich Gottes, schaffen für das, was an der Gemeinde ansteht. Oder manchmal auch andersrum. Erst was in der Gemeinde ansteht und dann fürs Reich Gottes. Je nachdem, wo gerade so meine Prioritäten liegen. Ich hatte bisher bei vielen Dingen das Kaleidoskop, in dem dieser Vers drinsteht, nicht bewegt, nicht einen Millimeter. Aber schon die erste kleine Drehung offenbarte mir in meiner Predigtvorbereitung eine interessante Erkenntnis. Schaut euch nur mal die Reihenfolge an. Die Kraft, also das Schaffen, steht da zuletzt. Es geht also erstmal gar nicht ums Schaffen. Erstmal will Gott uns beschenken. Denn wenn wir begriffen haben, was es bedeutet, ihn mit unserem ganzen Herzen zu lieben, mit unserer ganzen Seele, unserem ganzen Verstand, ich bin mir sicher, das Schaffen kommt am Schluss von alleine. Und wenn ich sehe, was mir dieser eine Vers in meinen zwei Predigtenvorbereitungen bisher über mein eigenes Leben offenbart hat, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, was es noch für mich bereithält. Ich möchte euch einladen, von Gottes Schöpfung euch wieder neu faszinieren zu lassen, sodass Gottes Gegenwart und seine Größe, die uns ständig umgibt, uns wieder ganz neu bewusst wird. Ich lade euch ein, dass du und dass wir wieder lernen, über Gottes Wort zu staunen. Weil wir es nicht nur lesen und abhaken, sondern weil wir es von allen Seiten betrachten, bis es plötzlich wieder zu uns spricht. Und ich bete dafür, dass ich und dass wir dann auf sein Reden immer mehr bereit sind, dieses dann auch umzusetzen. Damit wir die Lebendigkeit und die Faszination seines Wortes wieder erleben. Und damit jeder Tag ein neues, geistliches und faszinierendes Experiment wird. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinem Verstand und all deiner Kraft. Nachfolge mit unserem ganzen Herzen lässt uns unsere ursprüngliche Barmherzigkeit wiederfinden. Nachfolge mit unserer ganzen Seele lehrt uns wieder das Staunen über sein Reden, und seine wunderbare und faszinierende Gegenwart, die uns ständig umgibt. Amen.